Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Mirko Bonnet. Ich bin Romancier und Lyriker aus Hamburg. Und ich lese eine Passage aus der Mitte meines neuen Romans Lichter als der Tag, der vor einigen Wochen im Schöffling & Co. Verlag Frankfurt am Main erschienen ist. Lichter als der Tag. Wenn unten im Haus seine Mutter weinte und es draußen regnete, hatte er als Junge das Fenster in seinem Mansardenzimmer auf Kipp gestellt. Regen war ihm als etwas Endloses erschienen. Es regnete, nichts konnte das verhindern. Regen, das war die einzig wahrhaft freiheitliche Verfassung. Regen fiel auf alles, was im Freien und ungeschützt war. Er fiel auf die, die schnell waren, auf die Langsamen, auf die, die liebten und die, die hassten, ob sich selbst oder andere, auf die Lebenden und Toten, auf Säuglinge und Alte, wahrscheinlich sogar auf die Ungeborenen und die Geister und Gespenster. Vielleicht ging sein Vater, der ja irgendwo sein musste, gerade jetzt durch diesen Regen. Nichts machte ein so schönes Geräusch. Und nichts führte einem die unergründliche Vielgestaltigkeit des Erdbodens so vor Augen wie der Regen dort, wohin er prasselte und floss. Stern, Kristall, Tierumriss, Verästelung, Krater und Stadtplan entdeckte Merz zwischen Grashalmen zu seinen Füßen am Ufer des Neckar. Im Vergleich mit dem hotelgroßen Herzen der Chefredakteurin des Tag kam ihm sein eigenes Klein vor. Aber wie sollte es anders sein? Selbstzerstörung begann im Herzen, die eigenen Sehnsüchte verlor man stets zuerst aus den Augen. Und sehr schnell erschien einem der innere Gefühlskompass zusammengeschrumpft auf die Größe eines Sandkorns. Er hatte diese vor einigen Jahren einsetzende Verkümmerung seines Innenlebens zunächst gar nicht bemerkt. Kaum gravierender als eine Magenverstimmung, leichte Kopfschmerzen oder eine entzündete Stelle auf dem Handrücken war ihm sein Zuschandengehen vorgekommen. Doch dann war er eines Morgens nicht aufgestanden, hatte sich zur Wand gedreht, weitergepennt, und die über Monate hinweg vorbereitete Konferenz zur digitalen Zukunft des Tag verschlafen. Außer Melli, der nahezu unsichtbaren Sekretärin, und Bruno, der ihn entschuldigte und krank meldete, war sein Fehlen keinem aufgefallen. Das Internetzeitalter hatte ohne ihn begonnen. Mit einem Mal raubten ihm langjährige Kolleginnen und Kollegen, die er in der Kantine traf, jede Geduld. Endlich schienen sie eine Möglichkeit gefunden zu haben, sich nicht mehr mit anderen unterhalten zu müssen. Sie wischten über ihre Smartphones. Sie scrollten, mailten, posteten, simsten und WhatsAppten. Bevor sie aßen, machten sie Fotos von ihren vollen Tellern und luden die Aufnahmen auf Facebook oder Instagram hoch, als wären das landstrichgroße, unersättliche Mägen. Eine Zeit lang gab er sich Mühe, freundlich zu bleiben, höflich, zugewandt, und bestellte deshalb einige Male für alle Prosecco, dann und nur noch für sich Weißwein. Aber dadurch gerieten auch die Tage in der Redaktion so in Schieflage wie sein Familienleben und die Bürozeit verlor mehr und mehr ihre Struktur, ihren Gehalt, ihren Zweck, ihre Bedeutung und Wirklichkeit. Hatte er erst in Hamburg als Angestellter beim Tag regelmäßig zu trinken begonnen? Nope. Er war als Trinker auf die Welt gekommen, war geboren worden, um zu trinken, hatte sich durch seine Kindheit und Jugend getrunken und im Gegensatz zu allen, die er kannte, damit einfach nicht mehr aufgehört. Ein Schluckspecht war er deshalb keiner, höchstens ein Schluckkuckuck. Er hatte nie wie ein Loch gesoffen und so gut wie nie griff er zu härteren Sachen. Er trank nur in Ausnahmefällen vor 18 Uhr, beschränkte sich auf Bier, später am Abend dann auf Weißwein, Roten trank er nur, wenn es ein ausgewogener Bordeaux war oder ein schöner Lagrein. Er wusste, wo seine Grenzen waren und wie weit sich die verschieben ließen. Einer wie Raimund Merz trank, um den zwischen den Fingern zerbröselnden Tagen wenigstens etwas Gestalt und eine gewisse Tiefe und Anmut zu verleihen. Und nicht selten, sonderbar, fiel ihm dann ein, dass er jahrelang von einer Gruppe junger, heiterer Leute in Birmingham Ray genannt worden war und das insgeheim gemocht hatte, wie kaum etwas seit den Tagen mit Inga im wilden Garten auf der sommerlichen Feldmark. So war er auf die Schattenseite geraten und hatte einzusehen gelernt, dass, wenn er eine Lichtgestalt war, was er stets geglaubt hatte, er höchstens eine sehr rare Unterform sein konnte, eine rauschhafte, trinksüchtige, alkoholabhängige Lichtgestalt. Ray, Ray of Light. Auch als Lichtstrahl passierte es einem, dass man auf dem Sommerfest der Redaktion oder dem Grillfest von Nachbarn, die in Wirklichkeit gar keine Nachbarn waren, sondern bestenfalls Leute von nebenan, zur Partei der Überflüssigen gezählt wurde und dann zu viel trank und dann zu viel redete und dann sich aus reiner Langeweile, die in Wahrheit pure Verzweiflung war, an die Frau eines Pinsels heranmachte, der davon Brahma basierte, alles von James Salter, John Cheever und Raymond Carver gelesen zu haben. Jemand wie Bruno de Witt wusste natürlich, dass das nicht stimmen konnte, weil John Cheever ein zigtausend Seiten umfassendes Tagebuch hinterlassen hatte, von dem nur Auszüge veröffentlicht worden waren. 9/10 kennen nur seine Frau und seine Kinder, sagte Bruno zu dem Angeber, und der Mann machte eine verächtliche Handbewegung und ging sich ein weiteres Bier aus dem Terrassenkühlschrank aufmachen. »Komm mit«, sagte er zu seiner Frau, die betreten ins Gras blickte, ehe sie sich folgsam in Bewegung setzte. »Machen Sie es gut«, sagte Merz. »Ja, gut«, sagte sie. Er kannte diesen Cheever nicht. Weder schrieb er Tagebuch, noch las er Tagebücher fremder Leute. Er las überhaupt nur sehr selten Belletristisches. Eigentlich las er fast ausschließlich Entomologisches. In den Stunden auf seiner Bank am Neckarufer hatte er, wenn auch nur zu seiner Sicherheit, eine außen klebrige und innen poröse, antiquarisch erstandene Taschenbuchausgabe von Le Pelletier de Saint-Fargeaux' Naturgeschichte der Insekten in der Manteltasche, Hautflügler. In Stuttgart las er Le Pelletiers unvergessliche Beschreibung der 5 rund ums Mittelmeer heimischen Grabwespenarten. Viel zu oft war er auf solchen vermeintlichen Festivitäten in die Falle einer hinterlistigen Deprimiertheit getappt. Oder noch schlimmer, hatte aus Furcht davor, die Lachnummer abzugeben, andere lächerlich gemacht. Floriane verachtete ihn für seine ritualisierten Bierchen am Abend, seine obligatorische halbe Flasche Weißwein, mit der er den Liter Bier sublimierte. Ihr waren seine ganze Flasche oder sogar 2 Flaschen Wein peinlich, wenn er unter Leuten war und plötzlich den Rücken durchdrückte und Gras rauchte und dadurch ausgelassen und witzig und anzüglich und nicht selten abfällig und abscheulich wurde. Er widerte sie an. Das wusste Merz. Sein Gestank nachts, sein Lallen, seine Unflätigkeit, seine Verunglimpfungen ihrer Schwestern und ihrer Mutter. Bah! Am nächsten Morgen der Wunsch, aus einem Albtraum aufzuwachen, in dem man gestorben war. Dann kam zum Glück manchmal Linda zu ihm ins Bett gesprungen, schmiegte sich an ihn und streichelte ihm den 2-Tage-Bart, das graue Stoppelfeld, wie Lindy sagte. Wenn Merz sich zu vergegenwärtigen versuchte, was ihn dazu geführt haben könnte, sich dermaßen aufzugeben und gehen zu lassen, fand er keinen Abgrund, in den er gefallen wäre, nur eine weite, öde Fläche vor seinem geistigen Augen, und in einem Augenwinkel zwickte ihn dann etwas. Da hatte ihm der über das graue Stoppelfeld brausende Wind ein zerschrumpeltes Herz ins Auge geweht, eines von den unzähligen, die kaputt gegangen waren wie seines, ein Sandkorn.